Liebe Gemeinde, in meinem Lesebuch seiner Zeit stand eine Geschichte von einem jungen schwäbischen Bauern, der seine Heimat verließ, die kargen, steinigen Äcker auf der Alp und auswanderte mit seiner jungen Frau nach Bessarabien. Wie er dort nach langen Monaten sein Pferd vor den Pflug spannte und diesen schwarzen, jungfräulichen Boden aufbrach und die ganze Fruchtbarkeit dieses Bodens sah und wie sein Blick über die weite Steppe schweifte, die einmal sein Besitz, sein Hof sein würde. Da ist aus ihm aufgebrochen, was wir in der modernen Psychologie einen Urschrei nennen würden. Mein Land, endlich einmal Grund und Boden. Es war damals die Blut- und Bodenzeit, aber ähnlich muss es doch dem Volk Israel gegangen sein, als sie nach 40 Jahren Wüstenwanderung zum ersten Mal eigenen Boden bestellten, droben auf dem Gebirge Juda oder in der Ebene Megiddo. Sie hatten ja eigentlich 40 Jahre lang nur die Felsklippen der Sinai-Halbinsel gekannt und die Sanddünen und winzige Oasen. Und Hitze und Durst war der Alltag gewesen. Anstelle von Schränken hatten sie Rucksäcke, anstelle von Häusern Zelte. Und nun hatten sie mit einem Mal alles, Häuser und Betten und Schränke und ein Frühstück und gefüllte Speisekammern und Äcker und Vieh und Weiden und ein Feierabend und keine Angst mehr vor den Feinden. Davon spricht Josua 21. Sie sind ja zurzeit im Alten Testament und ich wollte mich eingliedern. Josua 21, ein paar Schlussverse, die alles zusammenfassen, die ganze lange Zeit der Not in der Wüste und des Hineinkommens ins verheißene Land. So hat der Herr Israel das ganze Land gegeben. Das ganze Land, das er den Vätern geschworen hatte zu geben. Und sie nahmen es ein und wohnten darin. Und Gott, der Herr, gab ihnen Ruhe ringsumher. Ruhe, so wie er es den Vätern geschworen hatte. Und keiner der Feinde widerstand ihnen, sondern alle Feinde gab er in ihre Hände. Es war nichts dahingefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Haus Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Die Engländer haben ein Wort, das in ein paar Buchstaben das alles hineinpackt. All right. Alles ist richtig. Alles ist perfekt, vollkommen, heil, zurechtgekommen. Und so bezeugt es Israel. All right. Alles in Ordnung. Bei uns hört man ja diesen Ton des Lobens nicht unbedingt immer. Manchmal hat man sogar den Eindruck, jede durchschnittliche Predigt müsste gegen den Wohlstand schimpfen, wenn es eine richtige Predigt sein soll. Und es gibt ja auch furchtbar viel Not. Wir können es uns gar nicht wirklich vorstellen, die Not war in Indien. Da flüchtet man sich wieder ins Hotelzimmer, weil es man nicht mit ansehen kann. Und unser Herr ist eben durch Leiden vollkommen gemacht worden. Und er hat seiner Gemeinde gesagt, er wolle sie mit ins Kreuz tragen hineinnehmen. Und ich freue mich an einem Urlaub im Engadin. Samstagsabend an einem heißen Bad, an einem guten Essen. Passt denn das zusammen mit einem Herrn, dessen Höhepunkt seines Wirkens das Leiden war? Ich verstehe das manche Christen ein schlechtes Gewissen haben. Ob man denn wirklich auch hochgestimmt sein darf. Und das soll der erste Teil sein. Nach der Sitte dieses Hauses soll auch meine Predigt drei Teile haben. Der erste Teil, wir dürfen hoch sein. Junge Leute sagen heute, ich bin high. Wir dürfen hoch sein. Der Apostel Paulus sagt seiner Gemeinde in Philippi, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Ich kann es durch Jesus. Durch den Jesus, der 5000 Leute so gespeist hat, dass nachher 12 Riesenkörbe übrig waren. Ich kann es durch den Jesus, der in Kana bei der Hochzeit, als der Wein ausgegangen war, so Wein in Fülle gegeben hat, dass nachher in den Krügen wahrscheinlich noch hunderte von Litern übrig waren. Ich kann es durch den Jesus, der seine Jünger gefragt hat, habt ihr je Mangel gehabt? Und sie haben gesagt, nie, keine, gar nie. Ich kann hoch sein. Wir haben einen Herrn, der uns nicht bloß immer im kurzen Zügel nimmt. Nächste Jahreslosung 75 wird sein, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zu Gott heimführen will, zur Buße leitet? Wissen wir es noch, was wir gelernt haben im Konfirmandenunterricht? Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen. Mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen, Trinken, Haus, Hof, Weib, Kind, Äcker, Vieh und alle Güter beschert, mich mit aller Notdurft und Nahrung dieses Leibes und Lebens, wie heißt es, reichlich und täglich versorgt, reichlich und täglich versorgt. Das ist nicht was, was wir nebenbei mit schlechtem Gewissen annehmen müssen. Das gibt uns Gott in seiner großen Güte. Und wir dürfen es auch entdecken. Das ist ein ungewohnter Ton in Israel. Er hat uns alles gegeben und wir haben Ruhe und kein Feind widersteht uns. Alles, was er geschworen hat, ist eingetroffen. Es kam alles, ein ungewohnter Ton. Weil aus Israel normale Menschen waren, die sich sehr schwer taten, Gottes Güte zu entdecken. Als Gott sie herausgeführt hatte aus der Sklaverei Ägyptens in die Freiheit und sie zum ersten Mal wieder richtig durchatmen konnten, wissen Sie, was sie da gesagt haben? Ja, jetzt fehlt uns eigentlich das Rindfleisch in die Suppe. Und als Gott sie gespeist hat mit Himmelsbrot in der Wüste, da haben sie schon nach 8 Tagen gesagt, uns ekelt vor dieser mageren Speise. Immer haben sie ein Haar in der Suppe entdeckt, oft mehr Haare als Suppe. Und mit einem Mal ist dieser Ton da, ist alles gekommen. Gott hat alles erfüllt. Wir sind nicht mehr in der Armut. Wir sind reich gemacht. Gott hat beschenkt, all right. Manche Leute denken, ja, die waren eben exaltiert. Ein bisschen aus dem Häuschen. Die waren nicht mehr ganz normal. Weil es die normalen Menschen nicht verstehen können, wie das ist, wenn Gott uns auch einmal den Vorhang aufmacht und wir entdecken, in wie viel Güte unser Leben eingewickelt ist. In wie viel Güte. Im Urlaub war ich in einem Gottesdienst, den ein Jugendwart gehalten hat, und der hat gesagt, wir wollen jetzt einfach einmal 2 Minuten ruhig sein, mitten im Gottesdienst, und uns überlegen, wie viel Güte uns Gott heute erweist, gestern, in wie viel Güte eingepackt ist. Und nachher haben wir Lobe den Herrn gesungen, ich höre noch die Familie hinter mir. Die haben vorher zu Beginn des Gottesdienstes eben so gesungen, wie man im Gottesdienst singt. Und plötzlich haben sie gesungen, lobe den Herrn, weil ihnen die Augen aufgegangen waren. Wir dürfen hoch sein, wenn wir entdecken, in wie viel Güte unser Leben eingepackt ist. Das ist der erste Teil. Der zweite, diese Güte Gottes sind Stärkungen vor neuem Kampf. Stärkungen vor neuem Kampf. Das ist ja die Gefahr, die unser Leben einhüllen kann wie wabernde Nebel, dass wenn Gottes Güte da ist, wir denken, jetzt ist es geschafft. Jetzt habe ich es erreicht, jetzt habe ich endlich Anschluss gefunden an die Güte Gottes und jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ein Arzt in Ulm hat mir immer gesagt, ich habe so und so viele Leute mit Herzinfarkt behandelt, aber habe immer gedacht, mich kann es ja nicht treffen. Und so ähnlich ist es, wenn wir in die Güte Gottes hineingenommen sind. Ich habe in diesen Tagen sehr daran gedacht, wie ich vor 15 Jahren hier in der Hofhager Kirche getraut wurde, mit einer Tochter aus der Hofhager Gemeinde, wie das war, als ich meinen Dienst anfing in Ulm als junger Gemeindepfarrer, nach jahrelangem aus dem Kofferleben, eine eigene Wohnung und eigene Möbel und nach manchem Studentendasein und Unruhe, was man machen soll und Ausland, endlich einmal eine Aufgabe und nach vielem Alleinsein eine Gemeinschaft in einer Kirchengemeinde, die einen trägt und nach vielem Jungmännersehnen die Lebensgefährtin und verheiratet sein können. Das war all right, all right, da konnte es gar nicht mehr kommen. Und zugleich war die Vorstellung da, jetzt kann nichts mehr passieren. Vielleicht denken wir sogar, dann, wenn dieser Gedanke uns umtreibt, gemäß einem biblischen Urmuster, Schöpfungsbericht, am Anfang ist das Tohu wa Bohu, das Durcheinander. Und dann kommt über viel Tag und Nacht endlich die Ruhe der Schöpfung. Am siebten Tag ruhte Gott von seinen Werken, nicht weil er müde war, sondern weil es nichts mehr zu tun gab. Nicht mehr ein Stäublein musste gewischt werden. Es war alles sehr gut. Und vergessen drüber, dass diese perfekte Ruhe der Vollendung noch aussteht. Es wird innerhalb der Bibel, vielleicht haben wir das vorher bei der Schriftlesung gemerkt, ein Kampf geführt mit Leuten, die meinen, jetzt ist es erreicht. Nein, wenn Josua wirklich zur letzten Ruhe der Vollendung geführt hätte, dann könnte es uns nicht mehr angeboten werden. Leute, die Ruhe steht noch vor uns. Es gibt noch eine Ruhe fürs Volk Gottes. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen. Was uns Gott hier gibt an Ruhe, an Stärkungen, das ist eine Ruhe der Pause, der Erfrischung vor neuen Kämpfen. Wenn wir ein paar Seiten weiterblättern, zum Anfang des Richterbuchs heißt es, und Juda konnte nicht die Ebene einnehmen, denn die Kananäer waren darin mit eisernen Wagen. Und Benjamin konnte die Jebusiter nicht vertreiben. Und die von Dan wurden aus der Ebene auf die Berge vertrieben. Es haben mancherlei kluge Leute daraus herausgelesen, dass man ja der Bibel doch nicht trauen kann, dass es da Risse und Sprünge gibt. Liebe Schwestern und Brüder, das ist doch die Wirklichkeit unseres Lebens, dass wir im einen Augenblick geborgen sind in der vollen Gnade Gottes, umgeben von seinen Geschenken. Und am nächsten Tag, da sind wir nicht niedergedrückt, nicht Stimmungssache, sondern sind wir plötzlich in Kämpfe hineingeführt, in Auseinandersetzungen, wo unser Glaube angefochten ist. Das ist nicht Stimmungssache. Da sind wieder Feinde da. Ich denke oft, wenn ich auf unseren Familienfreizeiten, wo fröhlich Familien mit ihren Kindern ihre Jesuslieder schmettern sehe und höre, wisst ihr auch, dass es schon in 2-3 Jahren ganz anders aussehen kann? Wenn die Kinder euren Weg nicht mitgehen, dass das die Last auf eurem Hals werden kann, ihr Eltern, eure Kinder. Und dass ihr ihren Weg im Glauben nicht bestimmen könnt, nicht vergewaltigen könnt, sondern sie laufen lassen müsst. Wir haben doch nicht im Jahr 45, als der Spuk der deutschen Christen, des Nazismus, der Bedrückung der Kirche vorbei war, gedacht, dass wir wieder in neue Kämpfe hineinkommen könnten, in neue Nöte. Aber spätestens 20 Jahre später war die Not der Zerrissenheit, der Auseinandersetzung um ähnliche Fragen, ums Evangelium wieder in der Kirche, die uns Not macht bis heute um Gemeindetage und Kirchentage und jeden in der Kirche, der Verantwortung trägt, an den Rand des Wahnsinns bringt. Aber dazwischen lagen 20 Jahre des Aufbaus, wo wieder biblische Bücher gedruckt werden konnten und wo große Evangelisationen waren. Was war das? 46, 47, 48, als in 20 Sälen unserer Stadt große Evangelisationen für junge Menschen waren, waren die großen Lager. Wenn wir heute quer in der Jugendarbeit in Württemberg auf Säulen zurückgreifen, Menschen, auf die man sich verlassen kann, in unserer Synode sind eigentlich 80% derer, die Verantwortung für unsere württembergische Kirche tragen, aus allen Gruppierungen, in diesen Jahren zu Jesus gerufen worden. Gott schickt uns nicht unvorbereitet in Kämpfe hinein. Er verheizt uns nicht einfach, sondern er gibt Stärkungen. In Ihrem Gemeindegebiet ist ja unsere Zentrale des Jugendwerks, in der ich jetzt 9 Jahre arbeite. Wir hatten im Jahr 69 unser 100-jähriges Jubiläum. 100 Jahre Jungmännerwerk. Es waren damals die revolutionären Jahre. Wir haben nicht mal gewagt, ein Jubiläum zu feiern. Kann man es jungen Menschen zumuten, zu einem 100-jährigen Verein zu gehören? So Angst hatten wir. Wir hatten Angst, das Evangelium zu sagen. Angst auf allen Freizeiten. Darf man noch ein Tischgebet sprechen, wenn es die jungen Leute nicht mehr wollen? Und letzten Sonntag hatten wir unser Mitarbeitertreffen drunten im Hospitalhof. Rappelvoll. Abschlussgottesdienst 2,5 Stunden lang. Mit Gebet, Meditation, Abendmahl und eine junge Schar, die mitmachte, die nicht weglief, sondern dabei war. Aber schon zeichnen sich am Horizont wieder neue Kämpfe ab. Das Meer eines Humanismus, in dem alles geduldet wird, bloß nicht, dass einer die Meinung hat, es ist in keinem anderen das Heil. Ich bin froh, dass wir jetzt Jahre der Stärkung haben, auch in so einem Gottesdienst. Stärkungen vor neuem Kampf. Wenn Gott uns beschenkt, dann will er uns einmal in die Ruhe führen, dass wir wieder aufatmen können, unseres Glaubens gewiss werden, dass wir wieder Kraft bekommen, auch wieder Mut, in neue Schwierigkeiten hineingeführt zu werden. Er richtet uns vom Staube auf, will selber uns bewirten. Drum nehmt ihn an und nehmt ihn auf. Lasst euch für euren Glaubenslauf mit Siegerkraft umgürten. Und ein letztes, die eigentliche Ruhe kommt erst noch. Der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und dazu das Wort aus dem Hebräerbrief, die Ruhe des Volkes Gottes kommt erst noch. Die eigentliche Ruhe kommt erst noch. Im Februar durfte ich mit dem schwäbischen Posaunendienst eine ganz einmalige Fahrt machen nach Indien. Sehr viel Begegnungen mit der ganzen Not Indiens, Hindus, Moslems, der kleinen Christenheit, noch nicht mal 2% der Inder sind Christen. Christen gibt es bloß aus 4 von insgesamt 90 Kasten in 200 Jahren Missionsgeschichte. Ist man in 86 Kasten überhaupt nicht hineingekommen. Aber mitten unter diesen vielen Eindrücken war auch der, als man uns eines Morgens an das Cape Comorin führte, Südspitze dieses Kontinents, wo sich 3 Ozeane treffen. Wir fuhren in der Nacht hinaus, weil es ein Anbetungsplatz der Moslems und Hindus ist, die dort die Sonne anbeten, wenn sie aus dem Meer steigt. Und da ist mir es wieder einmal eindrücklich gewesen, man erlebt ja gar nicht so viel Sonnenaufgänge in seinem Leben mit, dass es eigentlich schon ziemlich hell ist, lang bevor die Sonne kommt. Das kann man gar nicht mehr mit Morgengrauen bezeichnen, was da ist, bevor der Sonnenball aufsteigt. Aber das ist dann noch einmal etwas ganz anderes, wenn mit einem Mal die Sonne da ist, sichtbar, die ihre Strahlen längst vorausgeschickt hat. Und so ist es auch mit der Ruhe Gottes. Die endgültige, volle Ruhe Gottes, die kommen wird, hat längst ihre Strahlen vorausgeschickt. Und es ist hoch an der Zeit, dass wir entdecken, wie viel Stärkungen, Erquickungen und Ruhe Gott auch in unser Leben hineingegeben hat. Aber das wird noch einmal etwas ganz anderes sein, wenn die vollkommene Ruhe Gottes anbricht. Großartig, wenn Gott uns hier schon an seinen Tisch lädt. Aber das wird noch einmal etwas ganz anderes sein, wenn wir mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden im Reich Gottes. Es ist großartig, wenn Gott uns unseren Leib erquickt, wenn wir Gesundheit haben. Aber das wird noch einmal etwas ganz anderes sein. Die Welt ohne Leid und ohne Geschrei und ohne Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Es ist Großes, wenn der Herr Jesus mir zuspricht, dass meine Sünde vergeben ist. Aber das wird dann noch einmal etwas ganz anderes sein, wenn wir vor ihm stehen werden, als Könige und Priester in seinem Reich, nicht einmal mit einer Narbe der Sünde mehr. Das ist großartig, wenn mich hier schon ein Bibelwort erquickt, ein Gesangbuchvers tröstet. Aber das wird noch einmal etwas ganz anderes sein, wenn Jesus mich in seinen Arm hineinnimmt. Mein Sohn, meine Tochter, und wir daheim sein werden beim Herrn. Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volk Gottes. So lasst uns nun Fleiß tun, einzugehen zu dieser Ruhe, dass nicht einer zurückbleibt. Der Weg Israels war gesäumt von Gräbern, von Leuten, die nicht hineinkamen. Sollte uns ein Anliegen sein, dass wir einander mitnehmen zur letzten großen Ruhe, die dem Volk Gottes versprochen ist. Amen.